Herzlich willkommen zu Teil 2 meines virtuellen Juli-Ausflugs nach Japan mit Jonathan Neuscheler. Wir sprechen über drei Unternehmen, von denen nur eins den Weg in mein Depot findet. Denn auch großartige Unternehmen können zu teuer sein. Starke Bilanzen und hohe Qualität allein reichen für einen Kauf nicht aus. Kubota, Makita und Nippon Sanso sind allesamt spannende Unternehmen. Entscheidend ist am Ende aber nicht allein die Qualität eines Unternehmens, sondern auch der Preis, den wir dafür bezahlen. Bevor wir loslegen, kommen natürlich erstmal die Risikohinweise von Christian Birö, Chief Economist von Scalable Capital.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Inzwischen ist eine Woche vergangen, seit ihr Jonathan zum letzten Mal gesehen habt. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe ihn die ganze Zeit gesehen. Wir machen nämlich hier direkt weiter mit dem, womit wir vergangene Woche angefangen haben, nämlich unserem erneuten Ausflug nach Japan. Zwei Unternehmen haben wir da schon besprochen. Die Sixt ist zusätzlich als etwas längeres Update nochmal mit dabei. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne rein. Wir schauen jetzt aber erstmal nach München, wie es Jonathan jetzt gerade so geht, nachdem er die ersten anderthalb Stunden schon hinter sich gebracht hat. Hallo Jonathan.
Ja, für die Zuschauer ist es eine neue Woche. Für mich ist immer noch der gleiche Nachmittag, die gleiche Hitze und auch noch das gleiche T-Shirt. Aber ich werde mein Bestes geben, um hier...
Es ist immer noch keine Klimaanlage da.
Es ist immer noch keine Klimaanlage da. Das der Kien besteht immer noch Wachstumspotenzial, ja.
Wachstumspotenzial besteht auch darin, dass wir jetzt quasi bei der bei Echtgeld TV besprochenen Anzahl von Unternehmen einen Sprung nach vorne machen. Jonathan, ein komplett neues Unternehmen. Stell du es gerne vor, sag auch dazu, warum du es ausgewählt hast und lass uns einfach anfangen, über diese Gesellschaft zu sprechen.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich als Einzelaktieninvestor natürlich immer versuche, gut zu diversifizieren. Und das sollte man eben nicht nur nach Branchen, sondern auch nach Regionen oder Ländern tun. Denn aktuell herrscht in den USA zwar ein riesiger Boom, aber es gab in Deutschland Ende der 90er, Anfang der 2000er auch einen riesigen Boom. Und dann gab es auch mal wieder einige sehr schwierige Jahre. Und mit etwas Glück ist es halt so, dass wenn man in verschiedenen Regionen investiert ist, dass sich das dann teilweise etwas ausgleicht, man insgesamt eine stabilere Entwicklung hat. Und darüber hinaus, deswegen schaue ich jetzt immer wieder gerne nach Japan, welche Firmen ich dort begleiten möchte, mich immer wieder informieren möchte und wenn es dann spannend ist, auch mal zuschlage. Also einfach um diese Diversifikation zu verbessern. Darüber hinaus gibt es in Japan ja auch das Phänomen, dass die Kurse viel stärker ausschlagen wie die operative Entwicklung oder wie wir das in Europa und Amerika gewohnt sind. Das heißt, manchmal kommt man auch richtig günstig zum Zug. Stichwort Kubota und hätten wir diese Sendung vor einiger Zeit aufgenommen. Aber auch jetzt ist das noch eine spannende Gelegenheit meiner Meinung nach. Also auch der Value-Investor freut sich ja über so eine Volatilität. Und wir haben in Japan, das hatte ich in der vorherigen Sendung schon erklärt, auch einen ganz starken Wandel, kulturellen Wandel, was die Management-Philosophie angeht, weg von möglichst krisensicher und mit, keine Ahnung, bei Shimano ein Drittel des Börsenwerts an Cash vorhalten, hinzu lasst uns den Aktionärswert in den Fokus rücken, also den Shareholder-Value, lasst uns schauen, wie wir mit einer angemessenen Bewertung versehen werden, wie wir mehr ausschütten können, wie wir wertvoller werden als Firma. Und das ist natürlich auch spannend, wenn sich sowas verändert und da wird Potenzial freigesetzt. Und das gilt eben auch für Kubota. Da habe ich mich also wieder reingearbeitet und einige neue Informationen für dich und für die Zuschauer. Davor noch kurz einen Satz, womit verdient die Firma ihr Geld? Ist in Deutschland wenig bekannt oder im deutschsprachigen Raum, weil dieses japanische Unternehmen unglaublich stark in Asien ist, also in Japan, in Thailand, in Indien und auch sehr stark in Nordamerika. Europa machen sie nur 20% vom Umsatz. Und deswegen, wer nicht gerade aus der Landwirtschaft kommt, der hat dieses Unternehmen noch nicht oft gesehen, aber es ist eben der zweitgrößte, hängt wieder eine Definitionsfrage, nach meinem Verständnis der zweitgrößte Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen nach Deere, dem unangefochtenen Marktführer. Und Deere ist halt ganz stark US-lastig, weil es dort ja diese riesigen Ackerflächen gibt und dann haben die wahnsinnige Monster, also absolute Maschinen und damit werden dann diese ganz großen Felder teilweise auch schon komplett autonom bewirtschaftet. Das ist dir, also regional quasi Amerika und dann von der Größe der Maschinen riesig. Und Kubota ist halt sozusagen der Gegenplayer auf der Nummer 2 Position, unglaublich stark in Asien, dann stark in sowas wie Reis und halt bei kleinen und mittelgroßen Geräten. Und warum sind diese Geräte dort stärker nachgefragt? Weil es halt nicht diese riesigen Flächen gibt. Und wenn du zum Beispiel etwas wie Reis anbaust, dann darf das Gerät auch nicht zu schwer sein, dass du dann nicht versinkst in dem Acker. Und deswegen sind die also im kleinen und mittelgroßen Bereich, ich glaube, das geht so bis zu 150 PS oder 200 PS und darüber übernimmt dann dir und darunter ist halt Kubota führend. Und neben diesen Traktoren und Erntemaschinen und diesem ganzen Zubehör, was da also Düngung und Dinge aussehen Pflanzen, also Pflanzenschutz, dass man da irgendwelche Schädlingsmittel aussprühen kann, machen sie eben auch Baumaschinen. Das sind dann so kleine Radlader, Minibagger, das sind die Weltmarktführer. Und die haben noch ein Wassergeschäft. Weitere 10% vom Umsatz sind also Wassergeschäft, hauptsächlich erdbebensichere Wasserleitungen für Trinkwasser, die dann 100 auf 100 Jahre Lebensdauer ausgelegt sind. Und das ist auch profitabel, aber halt nur 10% vom Umsatz, hauptsächlich ein Japan-Geschäft. Und aber ist deshalb interessant, weil jetzt ähnlich wie in Deutschland, auch in Japan wurde das meiste ja in den 40ern, 50ern, 60er Jahren gebaut und wieder aufgebaut. Und da kommt jetzt ein Großteil der Infrastruktur langsam an das Lebensende. Und da gibt es also perspektivisch eine höhere Nachfrage. Und im Kerngeschäft, nämlich den landwirtschaftlichen Maschinen, ist es halt so, die Weltbevölkerung steigt. Wir haben aber nicht mehr Ackerfläche zur Verfügung. Und deswegen muss die Erntemenge pro Hektar hochgehen. Und das gelingt halt über eine Mechanisierung, über moderne, leistungsfähige Maschinen, die dann den Ertrag steigern können. Und wir haben natürlich auch in vielen Schwellenländern, und dort ist ja Kubota sehr stark aufgestellt, auch noch das Thema, dass zum Beispiel, mach wieder Indien als Beispiel, wird es einfach das bevölkerungsreichste Land ist. Dort ist noch mehr als jeder zweite Erwerbstätige in der Landwirtschaft unterwegs. Und in einem Land wie Deutschland sind es nur noch 1%, also 50% versus 1%. Und wie kannst du jetzt, wenn das Land sich schrittweise industrialisiert, wie kannst du dann da die Produktivität steigern, indem eben mehr zukünftig mit Traktoren, mit Maschinen erledigt wird und weniger eben mit händischer Arbeit? Und das alles führt halt dazu, dass man da dann sicherlich auch noch einige Stücke mehr absetzen kann in Zukunft wie aktuell. Und das ist da mal so, ja, der grobe Rundumschlag. Und da bin ich jetzt bereit für für deine Fragen zu Kubota.
Was ich bei dem Unternehmen ja selber auch total interessant finde, ist, dass es eben nicht nur in dem Bereich von Landwirtschaft und Baumaschinen aktiv ist, sondern auch in diesem aus meiner Sicht ja hochgradig spannenden Thema von Wasseraufbereitungsanlagen, wo ich ja gerade auch für den afrikanischen Kontinent total große Chancen sehe, weil Sonne haben sie hier noch, anliegendes Wasser haben sie mit dem einen oder anderen Ozean auch eine ganze Menge. Wenn man so eine afrikanische Mittellage hat, mag das dann nicht so ideal sein, aber auch dafür werden sich dann irgendwann Lösungen finden. Aber so für die Anrainer, also für die Meeresanrainerstaaten, gibt es ja aus meiner Sicht mit solchen Aufbereitungsanlagen total gute Möglichkeiten. Sind denn da auch solche Entsalzungsanlagen dann mit eingeschlossen bei Kubota oder ist es nur in Anführungsstrichen eine andere Form von Wasseraufbereitung?
Da müssten wir jetzt gemeinsam die Website studieren. Also zur Einordnung, diese landwirtschaftlichen Maschinen und die Baumaschinen wie diese Minibagger, das sind 90% des Umsatzes. Und das gesamte Wasser- und Umweltgeschäft sind 10% vom konzernweiten Umsatz. Und das wiederum, diese 10% verteilen sich zum allergrößten Teil auf Japan, weil sie da halt Wasserleitungen, erdbebensicher, 100 Jahre Lebensdauer, bisschen Wasseraufbereitung, ich glaube ein paar Pumpen und aber auch wohl irgendwelche Recycling- und Müllverbrennungsanlagen. Aber da müsste man jetzt die Website durchklicken, weil das ist dann sehr, sehr dünn verzweigt und für diesen gesamten Umsatz.
Da sprichst du einen wichtigen Punkt sehr gelassen an, denn eins ist dieses Unternehmen aus meiner Sicht ja noch nicht so richtig, nämlich international orientiert. Obwohl man sich an der einen oder anderen Stelle den Anschein gibt, hier auf der Website unter anderem mit einem sehr diversen Bild, also da ist eigentlich nicht so besonders viel mit dabei bei diesem Bild, was jetzt die Podcast-Hörer nicht sehen können, logischerweise, was an ein japanisches Unternehmen erinnert, bis auf die Schriftzeichen. Und das Bedauerliche dabei ist, dass man diese Schriftzeichen auch generell auf der Website nicht so ohne weiteres ändern kann. Da stehen dann zwar mal einige Begrifflichkeiten in für uns lesbarer Form, aber ansonsten ist das Ganze in ich vermute mal ganz stark, japanischen Schriftzeichen gehalten. Also da können wir an der Stelle also gar nicht so richtig nachgucken. Haben da an dem Punkt dann eben auch Mut zur Lücke, weil Jonathan sagt, 90% sind in dem Bereich, wo man in einem Wettbewerbsverhältnis in irgendeiner Form mit John Deere agiert. In kleineren Maschinen aktiv ist, dann wäre die nächste Frage, die mich gerade bei der Landwirtschaft immer interessiert. Weißt du, ob man in einem Bereich wie Urban Farming, wo die Maschinen ja tendenziell kleiner und kompakter werden, ob man da selber aktiv ist oder ob das für Kubota vielleicht doch kein so großes Thema ist?
Das ist kein so großes Thema, wo sie jetzt auch begonnen haben, loszulegen und mehr Geld investieren und auch schon erste Prototypen vorgestellt haben. Es gibt übrigens auch eine deutschsprachige Website, da sieht man dann auch eines dieser Bilder. Die haben jetzt so einen autonomen, kompakten Traktor mal vorgestellt, der dann da ohne Fahrersitz also durch die Gegend fahren soll. Den kann man jetzt aber noch nicht kaufen, aber das sind sie dran, das wollen sie in den nächsten Jahren zur Marktreife bringen, wie das John Deere ja schon erreicht hat. Es hat aber natürlich schon einen großen Unterschied, ob so eine wahnsinnige Maschine von dir, die ja dann 16 Stunden am Tag läuft, na, die kann ja eine unglaubliche Fläche bearbeiten. Da kann man dann auch diese ganzen Zusatzkosten, die damit verbunden sind, kann man da wieder einspielen. Ja, bei Kubota, wenn da jetzt irgendein kleiner Bauer, dem ist halt der Anschaffungspreis auch sehr wichtig. Na, und deswegen sind sie da also auf der zeitlichen Achse etwas hinterher, weil sie müssen das halt sehr preiswert entwickeln können und produzieren können. Davor wird es da keine nennenswerte Nachfrage geben. Aber Urban Farming ist mir jetzt, obwohl ich den gesamten Geschäftsbericht durchgegangen bin und einige andere Themen, den neuen Managementplan, die Investorenkonferenz, ist mir nicht begegnet als Stichwort. Das scheint nicht im Vordergrund zu stehen.
Okay, aber hier sieht man auf jeden Fall so schönes Spielzeug, wo man spontan Lust hat, sich direkt reinzusetzen in so einen kleinen Bagger, um da mal ein bisschen selber vielleicht einen Garten umzugraben. Oder einen relativ spektakulär wirkenden Rasenmäher, der es hier vermutlich ist. Also da gibt es in der Tat ein paar interessante Sachen unter der kdg.kubota-eu.com. Und hier dann eben auch, was haben wir hier? Ein Landwirtschaftsroboter. Also man ist ja schon immer so, bei diesen Produkten geht mir zumindest immer so, dass ich dann total animiert werde oder mich animiert fühle, darauf zu klicken und mich über dieses Thema zu informieren, worauf wir ja alle angewiesen sind. Dass Landwirtschaft funktioniert, ist ja etwas, was elementar für die Versorgungslage nicht nur bei uns in Europa, sondern eben auch von der Welt ist. Und von daher ist es ein sehr wichtiges, grundsätzliches Geschäftsfeld, wo das Unternehmen eben mit kleineren Maschinen agiert und das eben auch tut, wenn man sich jetzt hier mal, wenn wir jetzt mal anfangen, auf die Zahlen zu gucken, das eben auch mit einem sehr, sehr stringenten Wachstum über lange Zeit getan hat, insbesondere bis 2023, wo seitdem aber so ein bisschen eine Bremse drin zu sein scheint. Sind es vor allen Dingen Währungsgründe, die wir bisher ohnehin relativ wenig thematisiert haben, weil diese Darstellung ist ja, wie bei allen japanischen Darstellungen hier bringe, in Euro gerechnet und da gibt es ja schon das ein oder andere, was man auch dazu mal erwähnen kann bei japanischen Unternehmen.
Ja, an der Stelle ist es mehr tatsächlich der Branchenzyklus. Wir hatten ja in der vorherigen Sendung schon die generelle Konsumentenstimmung, die auf die Nachfrage von Shimano sich auswirkt. Bei Daikin war es mehr die Zahl der Bauaktivitäten. Und bei Kubota ist es jetzt also tatsächlich, wie viel Geld die Landwirte verdienen. Weil wenn die Preise für Weizen, Mais, Soja oder auch Reis, für Kubota sehr relevant, wenn die hoch sind, dann erwirtschaften die Landwirte viel Geld und dann bauen sie Reserven auf und Liquidität und dann erneuern sie gerne ihren Fuhrpark. Wenn hingegen diese Preise total im Keller sind, verdienen die teilweise überhaupt nichts, erwirtschaften Verluste, zählen Rücklagen auf und dann gibst du halt nicht auch noch diese ganzen Beträge aus, um einmal deinen Fuhrpark komplett zu modernisieren. Und was wir gesehen haben, ist, dass so ab 2021 bis 2022/2023, da waren diese Agrarrohstoffe sehr teuer und sehr knapp und sehr gefragt. Und jetzt sind die dann daraufhin zurückgegangen, wieder auf einen langfristigen Durchschnitt und in den letzten Monaten aber wieder leicht gestiegen. So, und das ist also dieser Branchenzyklus, das ist jetzt gar nicht mehr die Konjunktur, sondern es ist wirklich mehr dann die Frage, wie sich die Agrarrohstoffpreise entwickeln. Und wir sind jetzt also auch eher noch an einem zyklischen Tief, scheint das dann gerade zu verlassen. Der Kurs ist ja auch schon angesprungen. Und bei Kubota ist also tatsächlich der Umsatz deutlich weniger zurückgegangen wie beim Marktführer Dia. Beim Marktführer Dia sprechen wir von 30% Umsatzrückgang. Bei Kubota sind es nur im Bereich von 10%. Und beim Gewinn ist, der hat sich bei Dia in etwa halbiert. Und bei Kubota ist er eben nur etwa ein Viertel zurückgegangen. Und deswegen sieht man hier, es ist also einfach eine andere Aufstellung, weil das kommt teilweise auch in den Kommunen für den Winterdienst, diese Minibagger allen möglichen Einsätzen oder mal auf dem Golfplatz. Da gibt es einen ganz, ganz breiten Kundenkreis, Obstbauern, die sich jetzt auf irgendeine kleine Frucht spezialisiert haben oder eben der Reisanbau. Weil das so eine große Kundschaft hat, gibt es halt gewisse Diversifikationseffekte, während die ja wirklich an dem Landwirt hängt, der halt Getreide, Mais oder Soja anbaut. Und da sind die Preise wieder in den Keller und darunter leidet ihr übrigens. Der Aktienkurs nicht, der ist auf Rekordständen, aber operativ ist es bei dir deutlich stärker zurückgegangen als bei Kubota.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Okay, bei der Entwicklung, da darf also gerne mal wieder ein bisschen erweiterter Rückenwind kommen. Den gucken wir uns auch gleich an. Aber bevor wir diesen Bereich der Darstellung hier verlassen, sehen wir zunächst mal, dass das Unternehmen zumindest mal in der Lage war, eine relativ stetige Nettomarge auch zu erwirtschaften, nämlich so immer im Bereich von, zwischen 6 und 9%, also dieses Margin-Flipper, was wir bei anderen Gesellschaften hier ganz oft sehen, das ist hier gar nicht so da. Ja, da gibt es Schwankungen, aber im Moment ist man so mit 7% Nettomarge unterwegs, bezogen auf die umgerechneten 17,6 Milliarden Euro. Beim Gewinn pro Aktie bedeutet das im Moment in der Betrachtung der zurückliegenden 12 Monate 1,09 €. Und in der Vergangenheit ist es dann eben auch so gewesen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in einem Bereich auf jeden Fall unter der 20 lag. Es gab einzelne Ausreißer, zweimal Ende 24, Ende 20, wo es über 20 lag. Aber ansonsten, 2017 fairerweise auch noch. Aber ansonsten ist es eben so, dass man eher davon ausgehen kann, offenbar ein KGV im Bereich von um die 15 hier vorzufinden. Dazu die Frage, erstens, hältst du das aus aktueller Sicht so für angemessen für ein solches Unternehmen? Und wir haben bei den vergangenen japanischen Unternehmen vor allen Dingen auch immer die Situation gehabt, dass die einen gewissen Cash-Überschuss hatten. Das ist hier bei dieser Gesellschaft anders.
Im ersten Moment ist es anders mit der Bilanz. In Wirklichkeit ist die aber auch extrem solide. Und zwar ist Kubota halt auch in der Finanzierung der Maschinen tätig. Das heißt, nicht jeder Kunde zahlt das dann Cash, sondern viele zahlen das über die Raten ab. Sowas kennen wir auch von den Autoherstellern. Das heißt, wenn du die Tätigkeit mal zerlegst in das industrielle Geschäft und die Finanzierungssparte, ja, dann hat das industrielle Geschäft, das machen die auch, kann man auch im Geschäftsbericht und so nachlesen, knapp 70% Eigenkapitalquote und ist schuldenfrei. Und die Finanzierungssparte hat etwa 20% Eigenkapitalquote, was für eine Bankgeschäft auch gut ist, zumal diese Forderungen ja kein Klumpenrisiko haben, sondern gegen Zehntausende, Hunderttausende Kunden gehen und auch noch mit den Geräten besichert sind. So, und deswegen liegt das also daran, dass sie dann eben teilweise diese Geräte auch finanzieren. Und deswegen ist da relativ viel Kapital gebunden, aber sie weisen das dann, sie teilen ihre Vermögenswerte eben einmal auf und dann sieht man im Industriegeschäft ist das Ganze also auch sehr, sehr solide finanziert. Das muss man da, glaube ich, bedenken. Und dann war deine andere Frage mit der fairen Bewertung in dem KGV. Ja, Ja, der Bewertungsdurchschnitt ist bei einem KGV von 15. Und ich bin der Meinung, dass Kubota aktuell, wieder meine Erwartung, meine Schätzung, für nächstes Jahr irgendwie eher bei einem 13er KGV ist. Also leicht unterbewertet, kann man sagen. Da ist jetzt ein bisschen Potenzial vorhanden, aber auch kein riesiges. Das erste Quartal ist fantastisch ausgefallen. Das ist mir noch wichtig zu erwähnen. Denn da ist der Umsatz um 14% gestiegen und der Nettogewinn sogar um 80%, um da mal ein Gefühl zu bekommen. Aber hier muss man auch wieder ein bisschen einschränken, dass ein einzelnes Quartal gar nicht so aussagekräftig ist, denn hier dieses Händlernetzwerk, das wird nicht von Kubota selbst betrieben, das sind halt so unabhängige Händler und die können halt ihren Fahrzeugbestand auch hoch oder runter fahren und deswegen, ich kann mir vorstellen, letztes Jahr mit den ganzen Zöllen, das wird ja dann auch in die USA importiert, in Japan werden die Komponenten hergestellt, in den USA zusammengeschraubt und da waren sie so ein bisschen verunsichert, dann wurde das alles sehr knapp gehalten, dass das jetzt teilweise auch darauf zurückzuführen ist, dass diese Warenbestand, Lagerbestand wieder aufgefüllt wird, aber alles in allem scheinen sich die Aussichten so aufzuhellen, das ist das Branchenumfeld eben, weil zum Beispiel auch der Reispreis ist jetzt 40% gestiegen, aber auch Soja, Mais, Weizen von einem sehr, sehr tiefen Tal ausgehend wieder gestiegen deswegen glaube ich, die Gewinne auf Marktanteile hinzu und aber das Wichtigste ist eigentlich bei Kubota noch was ganz anderes und zwar in den letzten 5 Jahren haben die kaum Cashflow generiert, ne, weil sie einfach da nicht darauf geachtet haben und auch hier läuft jetzt quasi dieser Verbesserungsprozess, nämlich die haben jetzt das offizielle Ziel, in den nächsten 5 Jahren den Free Cashflow so hoch zu haben wie den Gewinn in etwa und sagen auch, wenn das gelingt, ja, dass sie dann eben alles ausschütten werden. Und da haben wir etwa 30% Ausschüttungsquote bei der Dividende. Das heißt, das deutet darauf hin, wenn man zwischen den Zeilen liest, dass hier sehr hohe Aktienrückkäufe bevorstehen. Und das finde ich sehr spannend. Gleichzeitig sehen sie natürlich auch weiteres Wachstumspotenzial, unter anderem in Indien. Auch hier ist es so, dass sie nämlich einen indischen Traktorhersteller übernommen haben. Und Indien zukünftig, weil die Japaner, die sind ja sehr kritisch den Chinesen gegenüber. Wir Deutschen und Europäer sind da noch ein bisschen am Schlafen. Und deswegen sind sie jetzt dabei, da auch die Wertschöpfungskette aus China herauszuverlagern und wollen dann in Indien die besonders preisgünstigen Modelle produzieren, weil du auch schon einen riesigen lokalen Markt hast, gleichzeitig geringe Fertigungskosten, günstige Teile auf dem Zuliefern bekommst und dann bist du geopolitisch unabhängig und kannst das in andere Emerging Markets exportieren, wo die Kunden eben auch sehr preisbewusst sind. Ah, das geht dann teilweise sogar, sollen einige dieser Komponenten auch in die USA exportiert werden. Und so versucht man also hier die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, die Marge nach oben zu bringen und gleichzeitig sich auch gegen geopolitische Risiken abzusichern. Und das Ganze eben verbunden mit dem Ziel, jetzt wirklich hier ganz stark die Eigenkapitalbasis durch stabil zu halten oder sogar runterzubringen. Und da haben sie noch ein Beispiel gegeben im aktuellen Management-Call, nämlich früher haben sie auch deshalb so viele Marktanteile gewonnen, weil sie jetzt also tatsächlich den Kunden 0% Finanzierung angeboten haben, quasi jedem Amerikaner. Und das sagt der amerikanische Konsument nicht nein, wenn er das Ganze mit 0% finanzieren kann. Und das ist jetzt aber vorbei. Jetzt müssen die, wenn die da den Kredit haben wollen, auch Zinsen bezahlen. Und deswegen geht jetzt also die Marge hoch, weil sie jetzt da deutlich disziplinierter unterwegs sind und ansonsten hinterfragen die ihre gesamte Produktpalette. Früher ging es nur darum, zu expandieren, Marktanteile zu gewinnen und jetzt wird geschaut, welches Produkt ist überhaupt profitabel, welches ist nicht profitabel und dann nimmt man auch mal ein unprofitables Nischenprodukt aus dem Sortiment heraus, weil die Firma insgesamt schon deutlich nach oben will in der Gewinnmarge. Und wie gesagt, im ersten Quartal ist das jetzt sehr gut gelungen. Ob das jetzt so durchläuft, weiß ich nicht, aber dass die mittelfristig doch nochmal etwas profitabler werden, das kann ich mir gut vorstellen.
Beim Thema Aktienrückkäufe hat man ja gerade auch ein Programm erst beendet, was ausgelaufen ist. Also auch da schlägt sich das, was du in der letzten Sendung schon angeführt hast. Diese Kapitalmarktorientierung wird eben auch hier stärker. Und jetzt hast du eben so ein 13er KGV in den Raum gestellt. Ich hatte selber mal mit dem 15er vorher gearbeitet, bin dann einfach, um in die Kompromisslage zu kommen, auf einen 14er gegangen, wo ich sage, na okay, dann da wirkt das Unternehmen dann schon, also auch da als fair bewertet. Wir haben bei dir schon mitunter besprochen, was das für ein grundsätzlich toller Markt ist, auch wenn die Aktie aus meiner Sicht eine zu hohe Bewertung mittlerweile ausweist und dass ich eben der Meinung bin, dass es da andere Unternehmen gibt, die man günstiger bekommt und im direkten Umfeld scheint Kubota eines davon zu sein. Der Gewinn, wenn wir darauf schauen, wie die Schätzungen so aussehen, der wirkt so ein bisschen wie an einer Leine gezogen. Von 1,09 geht es auf 1,18, auf 1,27, auf 1,35, auf 1,45. das sind jetzt die Jahre 2026 bis 2030 in der Einordnung gewesen. Also von daher ein sehr, sehr stringentes Wachstum, was dort angestrebt wird. Der Kurs hat sich ja auch schon dieser stringenten Wachstumserwartung angenähert und ist einfach mal in den letzten 12 Monaten schon mal 50% nach oben gelaufen, auf jetzt so knapp 15. Wenn wir mal mit dem Kompromiss-KGV, dein 13er, mein 15er, bei 14 arbeiten, würde sich auf Basis des 26 erwarteten Gewinns ein faires Kursniveau von 15,30 Euro ergeben. Da liegen wir im Moment drunter. Wenn man sagt, man will es ein bisschen günstiger haben, vielleicht ein 12er KGV, würde das 13,10 Euro bedeuten. Bei einem 10er KGV, wo ich dann selber von billig sprechen würde, da wären es so 11 Euro. Wo die Gesellschaft ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch stand. Kannst du uns da noch mal ein bisschen durchführen, wo in den letzten Monaten dieses starke Kurswachstum herkam? Hat man in den letzten 12 Monaten gerade auf eine starke Kapitalmarktkommunikation umgestellt? Oder ist es einfach so, dass Anleger das, was Kubota schon vorher gemacht hat, jetzt einfach besser verstanden haben und dann die Aktie ja bis auf ein Kursniveau von in der Spitze 17 Euro knapp 50 nach oben getrieben haben, wo sie aus dann wieder ein bisschen abgegeben hat und jetzt 20% niedriger notiert?
Ja, Tobias, wenn du einen langfristigen Kursverlauf von Kubota anschaust, dann findest du immer wieder diese Ausschläge, und zwar in beide Richtungen. Das ist ja das, was ich schon mehrmals meinte. In Japan, da geht der Kurs mal stärker runter als gerechtfertigt, als fundamental gerechtfertigt, dann geht er mal stärker hoch als fundamental gerechtfertigt. Als Value-Anleger ist das natürlich ein Traum, dann kannst du immer wieder besonders günstig zuschlagen und vielleicht irgendwann bei Gelegenheit auch mal eher teuer wieder was verkaufen. Auch im Jahr 2020 hat sich der Kurs mal eben gegenüber dem Tief verdoppelt innerhalb eines Jahres. Wenn sich das jetzt wiederholt, haben wir noch mal einen weiteren schönen Anstieg vor uns. Ich weiß es nicht. Operativ hat sich schon einiges getan. Das Erste, ich habe das vorhin schon in einem Nebensatz gesagt, das ist wahrscheinlich untergegangen. Im ersten Quartal ist der Umsatz um 14% gestiegen und der Nettogewinn um fast 80%. Also es wird nicht nur angekündigt, es wurde jetzt auch schon geliefert. Inwieweit das jetzt isoliert war und verzerrt durch irgendeinen Bestandsaufbau, weil die Lager davor leer waren bei den Händlern, das wird die Zukunft zeigen. Aber generell ist es einfach so, die Kostenschätzungen steigen und auch das vielleicht möglicherweise zusammenhängt mit dem Irankrieg und den höheren Energiepreisen. Die Landwirte verdienen wieder mehr Geld, weil Reispreis, Weizenpreis, Maispreis, Sojapreis, alles legt wieder zu, ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, die Umsätze der Landwirte gehen wieder nach oben. Natürlich haben die auch etwas höhere Treibstoffkosten und Düngemittelkosten, aber das ist einfach ein förderliches Umfeld, weil das sind ja die Kunden, die Landwirte, und die müssen halt genug Umsatz erwirtschaften, damit sie ihren Fuhrpark ausbauen oder modernisieren können. Und das zusammengerechnet hat jetzt halt dazu geführt, dass dieser Kurs wieder angesprungen ist. Man könnte aber auch genauso gut fragen, warum ist der Kurs davor so sehr eingebrochen? Hat auch nicht richtig Sinn ergeben, aber so ist das halt bei japanischen Aktien. Die sind halt immer ein bisschen volatiler, wie man das jetzt von europäischen Titeln kennt. Ja.
Okay, wenn wir uns jetzt so dem Kursniveau annähern, wo ist für dich, ich hatte ja meine Niveaus immer noch schon gesagt, wo sind für dich dann wirkliche Einstiegsniveaus, wo du sagst, da kann man aus deiner Sicht der Betrachtung zugreifen, gibt es auch ein Kursniveau, wo du sagen würdest, also da dann aber aus deiner Sicht spätestens oder vielleicht auch eine zweite Order, um den entsprechenden Kurs dann nochmal zu verbilligen?
Ja, ich bin hier schon eine Weile investiert, bisher nur leicht im Plus, aber Dividenden gibt es ja auch. Und wenn ich noch keine Aktien hätte, würde ich heute die erste Position kaufen. Und wenn es in Richtung 13 Euro geht, nachkaufen und bei 10, 11 nochmal dann das letzte Drittel. Jetzt habe ich natürlich mich erst wieder vor wenigen Tagen mit Kubota beschäftigt, sonst hätte ich, ich hatte die Aktie da gar nicht so richtig auf den Zettel, als sie auf 10 oder 9 Euro runterging zwischenzeitlich, aber vielleicht kommt das ja nochmal. Na, wir waren vor kurzer Zeit schon bei 17 oder 18, jetzt sind wir gerade wieder bei 14,80, also da ist einfach Volatilität drin, operativ ist das dagegen sehr, sehr solide, wir haben wirklich ein sehr profitables Unternehmen, egal wie es um den Branchenzyklus steht, wir haben eine super Bilanz im Industriegeschäft und ein Management, was jetzt die Wertsteigerung Hebel umlegt, also dass da Kapital freigesetzt wird, dass die Marge eben gesteigert wird, zum Beispiel indem sie die unprofitablen Produkte einstellen. Weil einfach diese Denke, die früher jedes japanische Unternehmen hatte, ich muss meinen Marktanteil ausbauen, egal was es kostet bei der Marge, ich unterbiete den Wettbewerb, ja, das ist vorbei. Es gibt im neuen Managementziel des Unternehmens kein Umsatzziel mehr. Sie sagen, Eigenkapitalrendite muss hoch in den deutlich zweistelligen Prozentbereich auf 12%. EBIT-Marge muss hoch auf über 12%, mittelfristig mehr. Und sie sagen, wir wollen die Kapitalbasis nur stabil halten, Rest auskehren. Also da hat wirklich ein das Denken hat sich geändert, strukturell. Und das ist ja ein weiteres dieser Unternehmen. Und war natürlich schon ein paar Monaten wahnsinnig günstig. Ich finde es jetzt immer noch preiswert. Ich habe meine erste Position und wenn es noch mal günstiger werden würde, würde ich ja raufstocken.
Hervorragend. Dann weiß ich doch, was ich an der Stelle zu tun habe. Dann baue ich mir nämlich selber meine erste Position auf. Wenn ich 2.000 Euro machen will, schlägt mir Scalable vor, 134 Stücke zu kaufen. Dann mache ich entgegen meinem eigentlichen Naturell doch genau, nee, kann ich nicht irgendwie, das mag ich nicht. Ich mag 134, klingt doof. Ich will 135 haben, das ist dann zumindest irgendwie ein bisschen runder. Ist nur eine Kleinigkeit, aber dann nehmen wir bei hier die ersten in der Tat auf und gucken uns das Ganze auf, damit wir es dann eben auch, wie es sich gehört, mit Echtgeld entsprechend verfolgen. Für 14,90 Euro wurde ich jetzt ausgeführt. Und so weiter können wir überspringen und damit sind die Aktien jetzt auch gleich mal da, sodass ich jetzt in einer anderen Firma, die Landwirtschaftsmaschinen herstellt, investiert bin, allerdings eben zu einem vernünftigen KGV und zu keinem aus meiner Sicht eben unvernünftigen wie bei dir. Was deswegen aber nicht heißt, dass diese Aktie jetzt total unter die Räder kommt, sagt nur, dass ich nicht bereit bin, so ein hohes Multiple für ein solches Geschäft zu bezahlen.
Gute Nachrichten für alle Dividendenfans unter euch. Bei Scalable gibt es ein neues Feature, das euren Vermögensaufbau quasi auf Autopilot stellt. Ab sofort gibt es bei Scalable Reinvestmentpläne für Dividenden und Ausschüttungen, kurz RIPS. Damit werden eure Ausschüttungen für alle sparplanfähigen Aktien und ETF automatisch und gebührenfrei wieder in dasselbe Wertpapier reinvestiert und es werden natürlich auch Bruchstücke gekauft. Ihr nehmt so mit jedem Euro und sogar mit jedem Cent den Zinseszinseffekt maximal mit, ganz ohne manuellen Aufwand. Einfach einmal fürs Portfolio aktivieren und zurücklehnen. Schaut euch das an in den Einstellungen unter Dividenden reinvestieren. Und wenn ihr euch das nicht anschauen könnt, dann habt ihr offenbar noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne, ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, der Reinvestition von Dividenden und viele mehr. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Kommen wir zur zweiten Unternehmung dieser Sendung und zum vierten Unternehmen aus Japan, über das wir sprechen wollen und über das wir nicht zum ersten Mal sprechen. Jonathan, Makita ist auf Wiedervorlage. Hol uns noch mal bitte kurz rein. Was machen die? Warum sind die ein spannendes Unternehmen und ein spannender Investment Case? Und was hat sich da in der letzten Zeit getan?
Also Disclaimer, das ist die erste Firma, über die wir in diesen beiden Sendungen sprechen, in der ich noch nicht investiert bin, die ich also immer auf meiner Watchlist gehabt habe, weil sie mir nie preiswert genug erschienen. Ich finde sie spannend genug, um sie weiterhin auf der Watchlist zu belassen, denn es ist einer der führenden Werkzeughersteller, zusammen mit Stanley Black & Decker, das sind die größten, dann gibt es nicht börsennotiert, auch da wieder eine Sparte von Bosch, wie gefühlt bei jedem japanischen Unternehmen gibt es da Bosch als Konkurrenten. Es gibt für die privaten Konsumenten gibt es die Marke Einhell, auch an der Börse aus Deutschland. Aber Makita ist ja hauptsächlich im Profibereich unterwegs, also mehr 70% vom Umsatz finden eben statt mit Handwerkern, mit den Industriebetrieben, den Werkstätten und nicht so sehr mit den Privatkunden, das sind dann nur 30%. Und ansonsten auch hier Premium-Positionierung, ähnlich wie wir es bei Daikin gesehen haben, das heißt eher ein hoher Preis, dafür eine gute Qualität, ein wahnsinniges Serviceversprechen. Treiben auf der ganzen Welt Reparaturzentren und da gibt es die Garantie, nach 2 oder 3 Tagen hast du das Ding repariert, zurück. Dafür werden irrsinnige Ersatzteilmengen vorgehalten, um das dann auch sofort reparieren zu können, weil die Dinge einfach im Dauereinsatz sind. Und was hier die Geschichte antreibt und das vielleicht auch noch ein bisschen neben dieser B2B-Positionierung, mittlerweile bei Makita alles batteriebetrieben oder mit Kabel, aber das meiste mit dem Akku. Also wirklich batteriebetrieben, Benzingeräte seit 2022 nicht mehr im Angebot. Und was treibt hier das Ganze? am Ende des Tages ist es so, dass die Fortschritte bei den Lithium-Ionen-Akkus dazu geführt haben, dass du viele Werkzeuge erstmals eben mit einem Akku antreiben kannst, wofür du früher noch einen Benzinmotor gebraucht hast. Das ist halt dann deutlich umweltfreundlicher, deutlich sicherer, deutlich günstiger, weil du nicht mehr zum Wartungen, zum Kundendienst gehen musst. Eben auch deutlich profitabler, weil was jetzt hier stattfindet, ist, da werden Burggräben hochgezogen. Na, weil die branchenweit entwickeln die da Akkus, ja, mit verschiedenen Größen. Und dann kannst du für alle Werkzeuge eines Herstellers den gleichen Akku verwenden. Und dadurch, wenn du dann einmal den Makita-Akku hast und dann ein weiteres Werkzeug brauchst, dann gehst du natürlich wieder zum Makita-Regal und nicht zum Bosch-Regal, weil sonst müsstest du von Bosch ja auch noch wieder zusätzlich den Akku kaufen. Und so teilt man sich hier also gerade die Kunden ein Stück weit auf, dass dieser Programm, der da hochgezogen wird, sorgt für teurere Kunden und ein bisschen Pricing Power. Weil diese Batterien so viel besser geworden sind, erweitern sie ihr Produktangebot. Also sie gehen jetzt stark in den Gartenbereich für Gärtner oder auch für Landwirte. Da gab es halt früher noch nicht die Möglichkeit, weil die Kapazitäten nicht hoch genug gewesen sind. Und jetzt bauen sie da ihr Produktangebot aus. Und in den Industrieländern ist das natürlich halt auch so, das, was wirklich knapp und teuer ist, ist die Arbeitsstunde. Und wenn du deine Mitarbeiter mit guten, hochwertigen Werkzeugen ausstattet, dann sind sie nicht nur zufriedener, sondern kriegen die auch mehr geschafft an einem Tag. Und deswegen ist das eben eine Investition und keine Ausgabe. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Treiber in den Emerging Markets. Da sind die Löhne noch niedrig. Da wird sich das im Laufe der Zeit auch ändern, dass die Bereitschaft steigt, eben mehr Geld auszugeben für gute Werkzeuge. Und in diesem Markt ist also Makita schon seit, glaube 60 Jahren aktiv und führend. Und jeder hat da seinen Favoriten. Ich sehe schon die Kommentare vor uns. Nee, geht nichts, nur Hilti, sonst kommt mir gar nichts oder so. Und da hat natürlich jeder seine Favoriten. Vielleicht ist auch ein privater Konsument mit Einheit zufrieden. Aber alles in allem behaupten die sich dann doch schon seit sehr, sehr langer Zeit sehr erfolgreich in diesem Markt. Und ich glaube, noch eine letzte Besonderheit, sie sind auch viel profitabler als die börsennotierten Wettbewerber. Zuletzt 14% EBIT-Marge, Einhell nur bei 9 und Stanley Black & Decker abgeschlagen bei 7. Das ist die Hälfte. Und das ist eben schon seit vielen Jahren so, dass Makita über den Zyklus hinweg die höchsten Gewinnmargen einfährt.
Ja, bei dem Unternehmen sticht eine Sache ins Auge, nämlich eine etwas höhere Volatilität beim Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das fängt im Jahr 2011 in den Aufzeichnungen hier so bei 18 an, schwankt dann so ein bisschen nach oben, geht dann in der Spitze auf knapp 26 nach oben, fällt dann wieder auf 16,5 zurück, ist dann mal in einer Anomalie des Jahres 23 gefangen, wo es dann auf 76 geht, aber da passierte eben auch eine ganze Menge. Denn in der Pandemie, Jonathan, war es ja auch so, dass dieses Unternehmen ganz offensichtlich, wie Shimano auch, eine massive Sonderkonjunktur hatte, umgerechnet in 22 5,66 Milliarden Euro an Umsatz. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir das Thema Überkapazitäten und Lagerbestände bei Makita auch schon mal besprochen hatten, dass sie das eben auch thematisiert haben, dann abgebaut haben. So, und wenn man dann hier in den Bereich des Umsatzes reinkommt, ist der Umsatz eben von 5,66 umgerechnet auf 4,2 Milliarden Euro zurückgegangen. Reporting Line ist hier der März 26, gleichzeitig Gewinn pro Aktie auf 1,64 zurückgegangen. Da hält man sich einigermaßen stabil auch gegenüber den erreichten Höchstständen beim Gewinn pro Aktie. Aber so auch wenn ich die Prognosen für die Zukunft sehe, so richtig stark nach vorne geht es da nicht. Es wird ein sehr zurückhaltendes Wachstum im Moment gesehen. Umsatzsteigerungen auf 4,5, 4,6, 4,8, 5,0 bis 2030 und auch beim Gewinn eine relativ träge wirkende Entwicklung von 1,64 auf in 2030 prognostizierten 2 Euro. Also trotz der Marktstellung klingt es noch nicht so richtig nach einem extrem starken Wachstumscase, den wir hier vor uns sehen. Woran liegt das?
Ja gut, das sind halt etablierte Märkte. Na, das ist nicht irgendwie KI-Rechenzentren, wovon die Welt nicht genug bekommen kann, sondern das geht halt jedes Jahr 3, 4, 5% hoch, der branchenweite Umsatz. Und da hast du hauptsächlich Austauschbedarf, weil der alte Akkuschrauber ist kaputt, dann kaufst du einen neuen oder in irgendeinem Emerging Market liegt mal jemand los, damit was zu kaufen. Aber das sind halt ähnlich wie bei Coca-Cola, da gibt es ja auch keine großen Volumensteigerungen mehr. ja, sondern das sind halt Preisanpassungen und ansonsten muss der Ertrag und die Rendite hier stark aus dem bestehenden Gewinn und Cashflow kommen, ja, weil er eben nicht so stark wachsen kann. Und ich denke, wir haben hier ähnlich wie bei Shimano irgendwie so 4%, 5% langfristiges Umsatz- und Gewinnsteigerungspotenzial. Und deswegen muss man halt als Investor darauf aufpassen, wenn das nur so langsam wächst, dass man dann entsprechend günstig, bezogen auf die aktuelle Ertragskraft, sich einkauft, damit man dann über hohe Dividendenrenditen, über Aktienrückkäufe insgesamt doch auf eine gute Renditeerwartung kommt. Und das ist halt der Grund, weshalb ich gesagt habe, die waren mir jetzt immer noch ein Tick zu teuer, weshalb ich hier bisher noch nie investiert habe.
Ja, schieß mal los. Also nun, ich bin ja interessanterweise investiert und zwar seit einem Kurs von 27,40 Euro. Mittlerweile ist der Kurs bei über 30, also bin ich da leicht im Plus. Aber wenn ich so im Moment diese Geschichte sehe, also der unbedingte Wachstumscase, den habe ich ja auch noch nicht vor Augen. Wo ist für dich ein Kursniveau, wo du auch sagst, nach dem Motto, ich nehme an, du betrachtest es als ein wundervolles Unternehmen. Was ist dein fairer Preis?
Ich glaube, in dem Bereich, in dem du zugeschlagen hast, Tobias, also wenn die Aktie so auf 28, 27, 26 fällt, dann reden wir irgendwann von einem 15er KGV. Und ganz wichtig, auch hier wieder wahnsinnig gute Bilanz. Über 80% Eigenkapitalquote, Net Cash pro Anteilsschein über 5 Euro. Wenn du das dann noch abziehst, dann bist du cashbereinigt irgendwo bei den niedrigen 20ern. Dem gegenüber steht dann irgendwas im Bereich von 1,80 Euro als Gewinn. Und dann hast du halt so ein cashbereinigtes 12er KGV. Und da kann man da nicht mehr viel falsch machen, auch wenn der Umsatz und Gewinn nur 3, 4, 5% pro Jahr wachsen. Weil ein 12er KGV bedeutet ja eine Gewinnrendite von 8%. So, und was hat ein ETF über die Jahrzehnte eingebracht? Irgendwas im Bereich von 8%. Das heißt, da hast du dann kaum oder keine Wachstumserwartung mehr eingepreist. Da zahlst du eigentlich nur die Substanz in den bestehenden Ertrag. Und dann muss eine Firma eben wie Makita auch nicht mehr stark wachsen, um insgesamt eine gute Rendite zu ermöglichen. Und jetzt sind wir aber aktuell halt irgendwo bei über 30. Und das sage ich, da gibt's Alternativen wie beispielsweise Sixt oder Kubota, wo ich dann sage, dann, wenn ich mal was zur Seite gelegt habe, dann stocke ich eher dort auf. Markiert das aber weiterhin auf der Watchlist, denn an der Qualität und an der Bilanzstärke und an der Profitabilität dieses Unternehmens, da hat sich ja nichts geändert. Und auch hier die Neuigkeit, dass sie eben im Zuge ihrer mittelfristigen Prognose deutlich profitabler werden wollen und sagen, dass sie den kompletten Gewinn an die Aktionäre zurückgeben möchten. Also viel mehr Aktien zurückkaufen als in der Vergangenheit. Die Ausschüttungsquote war bei Makita in der Vergangenheit immer bei 30% vom Gewinn. Das wurde schon hochgefahren auf 50%. Zudem gibt es jetzt auch noch Aktienrückkäufe. Lange Zeit gab es da keine Aktivität und jetzt werden jedes Jahr dann für viel Geld Aktien zurückgekauft, weil eben auch hier diese Idee, wir wollen jetzt den Aktienkurs nach oben bekommen, wir wollen auf den Shareholder Value achten und nicht mehr nur sozusagen uns immer mehr Liquidität ansparen, weil das verzinst sich halt nicht, dafür wirst du nicht belohnt von den Aktionären, sondern jetzt geht es darum, auch effizient mit und verantwortungsvoll mit dem Geld umzugehen, aber nicht irgendwie das Ganze auf die Kante zu nähen und sich enorme Schulden aufzuladen, sondern einfach zu schauen, war in der Vergangenheit zu viel Kapital gebunden und das denen eben auch an die Aktionäre zurückzugeben. Und das ist eben auch eine schöne Entwicklung, die wir hier sehen, aber für das geringe Wachstum ist es für mich aktuell bei den über 30 Euro einfach ein Tick zu teuer.
Ja, also ich sehe das nur noch ähnlich. Also dieses 15er KGV erscheint mir da auch in der Tat ganz sympathisch. Wobei wir da, wenn wir eine 1,70 nehmen, eher so in dem Bereich von 25, 26 Euro dann reinkommen. Also da gemessen daran hätte ich auch noch einen Hauch zu teuer gekauft. Und bis es dann preiswert ist, da müssen sich die Multiples dann im Grunde genommen noch mal ein bisschen ermäßigen. Das ist eben in der Tat in so einem Oligopolmarkt, wo es dann eben so 3, 4 Marken gibt, die sich dann in irgendeiner Form in Anführungsstrichen bekriegen, immer sowas, wo man dann aufpassen muss. Bin mir sicher, der amerikanische Konkurrent ist mal wieder deutlich teurer. Aber uns geht es ja darum, preiswerte Unternehmensbeteiligungen zu finden und nicht darum, die Aktienmarktprämie des amerikanischen Marktes immer durch irgendwelche Argumente, die im Zweifelsfall auch dann irgendwann einbrechen werden, am Leben zu halten. Makita sehe ich ähnlich wie du, ist im Moment dann für einen Einstieg ein Tick zu teuer. Von daher bleibe ich einfach bei der Position mit dabei, denn überteuert, ja, so dass man sich massiv Sorgen machen muss, ist die Aktie nicht. Aber ist jetzt einfach mal so, dass sie da bleiben kann. Und jetzt kommen wir zu Aktien in einem Bereich, Jonathan, wo mir insbesondere die Konkurrenten in der Vergangenheit immer zu teuer waren. Und der wichtigste Konkurrent des Unternehmens, was wir besprechen, ist ein ehemals deutsches Unternehmen, nämlich Linde. Und wir sind deswegen richtig geraten, für die, die es schon öfter gesehen haben, bei Nippon Sanso angekommen, über die wir jetzt sprechen wollen.
Das ist richtig, Tobias. Ich blicke auch immer auf die ganzen börsennotierten Wettbewerber. Linde Air Liquide, die auch als Air Solide bekannt ist, und Air Products and Chemicals, ebenfalls aus den USA. Und dann gibt es noch den Nummer 4 Player, ebenfalls börsennotiert, wieder aus Japan. Und der ist halt vom KGV, aber auch von anderen Bewertungskennzahlen ein gutes Stück günstiger, preiswerter, und gleichzeitig entwickelt er sich operativ ganz arg toll. Also die Marge geht nach oben, die Verschuldung wird abgebaut, die Dividende steigt stark an. Und deswegen bin ich hier seit einigen Jahren dabei. Es ist auch von der bisherigen Performance meine beste japanische Aktie, und da habe ich auch die größte Position von allen, über die wir jetzt gesprochen haben. Und für mich ist es ein Buy-and-Hold-Titel, weil im ersten Moment, und das finde ich auch so schade, so wenige Privatanleger haben die Industriegase überhaupt verstanden oder auf der Watchlist oder im Depot. Alle kreisen immer um irgendwelche Hype- und Modethemen, aber da mag zwar irgendwie beim nächsten Börsenstammtisch kannst du dann mitreden, was jetzt die nächste Weltraumrakete und so ist, aber man muss natürlich auch auf die tatsächliche operative Performance schauen. Und es kann halt niemand so richtig greifen, weil es ist ein B2B-Geschäft. Wir kommen zwar täglich mit den Produkten in Kontakt, wenn wir uns die Cola-Dose öffnen, dann ist da CO2 drin, oder wenn wir ein abgepacktes Lebensmittel erwerben im Supermarkt, dann ist da oft Stickstoff drin, oder wenn man mal irgendwie älter wird und so, dann braucht man vielleicht Sauerstoff, oder bei einer Operation braucht man Gase, oder wenn wir ein iPhone kaufen, dann sind da Chips drin und die werden wieder in Reinräumen hergestellt, wo wieder die Gase von denen kommen. Also überall in jedem Stahl, beim Schweißen braucht man diese Industriegase, in der Chemie, in den Raffinerien, also wenn wir zum Tanken gehen, überall. Wenn es um einen industriellen Prozess geht, dann werden Industriegase benötigt, um eben den sicherer zu machen, um ein Lebensmittel länger haltbar zu machen, um eine Effizienz zu erhöhen. Und das hat halt einen Infrastrukturcharakter, weil das in allen Ländern, in allen Branchen von Millionen Abnehmern benötigt wird. Und im Gegensatz zu den Stromnetzen oder dergleichen, die ja staatlich reguliert sind, wenn die in einer monopolartigen Situation sich befinden, ist es bei den Industriegasen so, dass es lange Zeit viele Firmen gab und die haben sich so lange zusammengeschlossen, bis jetzt nur noch 4 große übrig geblieben sind. Und seitdem gehen die Margen wahnsinnig nach oben, und zwar bei allen aus der Branche. Wir haben auch noch die Besonderheit, neben dieser Diversifikation, weil sie in allen Ländern, in allen Branchen zum Einsatz kommen, dass die Verträge auch noch sogenannte Take-or-Pay-Verträge sind. Das heißt, der Kunde zahlt auch dann, wenn er das Gas nicht abnehmen möchte oder kann. Und das wird begründet eben damit, dass wenn er diese Luftzerlegungsanlage selbst betreiben würde, dann hätte er ja auch Fixkosten, die er sonst tragen müsste. Und dadurch, dass er sich beliefern lässt, muss er also auch dann zahlen, wenn er das Ganze nicht abnimmt. Und deswegen, egal welche Kennzahl du anschaust, Umsatz, operative Gewinn je Aktie, Dividende, von all den verbliebenen 4 börsennotierten Titeln, das sind alles Dividendenaristokraten, bei Nippon Sanso glaube ich noch nicht ganz. Da gibt es kaum Einbrüche bei den Gewinnen. Und vor allen Dingen, trotz Blue-Chip-Größe, gibt es hier zweistelliges Wachstum. Also Linde sagt, wir wachsen anhaltend zweistellig im Gewinn die Aktie. Air Liquide sagt, wir wachsen anhaltend zweistellig im Gewinn die Aktie. Und Nippon Sanso traue ich das Ganze eben auch zu, nur halt zu einem deutlich niedrigeren KGV. Und deswegen begleite ich diese Firma also schon seit vielen Jahren und denke, Privatanleger sollten alle Industriegase-Player auf der Watchlist haben. Und wenn irgendwo dann einer der Titel mal günstiger oder preiswert ist, dann sollte man auch beginnen, da loszulegen, weil es kommt halt nur sehr selten vor, dass man diese Verlässlichkeit und das Wachstum hat und dann noch eine, wie ich finde, bei Nippon Sanso weiterhin faire Bewertung.
Das Erstaunliche ist ja, und da kommen wir jetzt lustigerweise zu einem Thema, wo ich ja dann immer mir verwundert die Augen habe. Also bei einer Linde, sage ich ganz ehrlich, da bin ich irgendwann bewertungstechnisch echt mal ausgestiegen, das nachvollziehen zu wollen. Aber auch hier, wir sind im Grunde genommen auch da in einem durchaus kapitalintensiven Bereich unterwegs. Also die Anlagen sind da jetzt nicht ganz nachgeschmissen, erfordern ein ganz anderes Verständnis, sind eben, ja, also haben eine hohe Komplexität in meiner Wahrnehmung. Vielleicht liegt es auch einfach an mir, das kann ja auch sein. Aber hier ist es so, dass in meiner Betrachtung schon spürbar höhere Multiples bezahlt werden. Also wenn man sich hier in die Historie so ein bisschen reingräbt, ist es auch bei einer Nippon Sanso so, dass 15er KGVs kommen dann mal vor, aber es gab eben auch in der Vergangenheit des Öfteren schon 20er. Wieso ist es bei diesen in diesem Bereich so, dass hier höhere KGVs bewilligt werden als bei anderen kapitalintensiven, aber trotzdem auch stetige Umsätze liefernde Geschäftsfelder?
Ich glaube nicht, dass es vergleichbare Unternehmen gibt, die so, also völlig unabhängig von Konjunktur, Zöllen, geopolitischen Events und Inflationsraten, die so verlässlich abliefern. Also das wären am ehesten ja Nahrungsmittelunternehmen und die werden ja für wenige Prozent Wachstum die gesunden Player trotzdem mit einem 20er KGV bewertet. Ja. Und hier hast du halt eine Branche, wo alle führenden Unternehmen sagen, wir wachsen weiterhin zweistellig im Gewinn der Aktie. Und dass das dann ein bisschen ein höheres KGV verdient hat, als irgendwie die Beispiel Nestlé's oder Procter's & Gamble's oder Coca-Cola's. Das ist aus meiner Sicht dann schon nachvollziehbar. Weil es tut natürlich weh, im Verhältnis zum aktuellen Gewinn zahlt man echt viel. Aber wenn das noch einige Jahre so weitergeht mit diesen Wachstumsraten und man einen langfristigen Anlagehorizont hat, dann wird es natürlich irgendwann richtig spannend bei diesem Expansionstempo.
Ja, verstehe ich. Ich will noch mal ein bisschen Wasser in den Bewertungswein gießen, denn wenn ich hier sehe, dass der Gewinn 26, auch da haben wir wieder den März, bei 1,56 liegt und dann mit 1,72 erwartet wird und dann weiter steigt auf 1,79, 1,86, 2,08 und 2,34. Auch da sind wir im März 31. Also wirklich weit in der Zukunft mit vielen Unsicherheiten gepaart und so weiter. Also von daher bitte ich es nicht ganz so ernst zu nehmen. Aber diese 10% Wachstum, die du da eben angesprochen hast, die kommen ja hier, naja, nicht so richtig doll regelmäßig raus, sondern die kommen dann vielleicht nach hinten raus, zweimal zu tragen, bei 1,86 auf 2,08 und von 2,08 auf 2,34. Aber davor ist es eher ein deutlich einstelliges Wachstum, was hier zu verzeichnen ist. Und deswegen beißt es sich so ein bisschen für mich an der Stelle, warum ich hier bereit sein sollte, ein 20er KGV zu bezahlen, was ich offensichtlich dann nicht sein werde, und bei anderen Gesellschaften ja aus meiner Sicht, auch die wir hier besprochen haben, attraktivere Umfelder vorfinde.
Ja, also die beste Firma mit der höchsten Cash Conversion und der besten Bilanz ist halt Linde, ist ja auch der Marktführer. Da zahlst du aber den 30-fachen aktuellen Gewinn. Und bei Nippon Sanso, da bekommst du den Nummer 4 Player, einen Challenger, der noch etwas mehr Schulden hat und noch eine etwas geringere Marge erwirtschaftet. Aber dafür, meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Erwartung für den Gewinn des Jahres 2027 und zwar Kalenderjahr 2027, also wird dann schon Geschäftsjahr 2028 sein, aber geht ja in 9 Monaten los, ne, dieses Geschäftsjahr. Da schätze ich den Gewinn irgendwo auf 1,70 Euro. So. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem aktuellen Kurs, sind wir irgendwo bei einem 19er KGV gegenüber 30 Linde. Und das ist halt dann schon ein schöner Abschlag. Auf den Kurs habe ich jetzt aber auch nicht aufgestockt, das sage ich dir ganz ehrlich. So, ich habe meine Stücke, ich glaube, irgendwo zwischen 12 und 15 oder 17 Euro gekauft in dem Bereich. Also die haben sich schon mehr zu doppelt. Dividenden gibt es auch noch, wächst auch sehr stark. Und auch hier halt diese Beobachtung, wie bei so vielen japanischen Titeln, dass der Kurs viel, viel stärker ausschlägt, wie das operative Geschäft. Ja, das läuft ja fast schon wie so eine Schweizer Uhr, aber trotzdem gehen wir also permanent in der Range zwischen 25 und 35 hoch und runter und hoch und runter. Allein in den letzten 2 Jahren ist das mehrfach passiert und deswegen da muss man ein bisschen Geduld mitbringen, packt man sich mal auf die Watchlist oder macht einen Sparplan oder geht in Torschen rein. Aber die Frage ist halt, zahlt man lieber ein 30er KGV für die Linde oder zahlt man lieber ein 19er KGV für Nippon Sanso? Und ich finde halt beeindruckend, dass wie viel diese Firma schon aufgeholt hat. Also die wird halt auch immer professioneller, immer profitabler. Zum Beispiel die operative Gewinnmarge, die war vor 10 Jahren noch bei 6%. Mittlerweile reden wir von 14-15%. Ja. Und Wettbewerber sind halt bis zu 30%, teilweise über 30%. Das ist also noch viel Potenzial vorhanden auf der Margenseite. Ich glaube, einer der Gründe, warum die Aktie aktuell durch diesen hohen Bewertungsabschlag hat, ist, weil sie mit nur 20% vom Gewinn ausschüttet. Daher hat also noch keine Anhebung der Ausschüttungsquote stattgefunden und der Rest wird verwendet, um die Schulden zurückzuzahlen, wenn man vor einigen Jahren einige kleinere Konkurrenten übernommen hat. Und das ist natürlich jetzt nicht so optimal, wenn das Fremdkapital sich nur mit 2% verzinst und du da jeden Euro oder jenen Schritt für Schritt runtertilgst, wohingegen die Eigenkapitalgeber ja eigentlich mindestens 10% Renditeerwartung haben wollen. Ja, und so hoch ist die Verschuldung jetzt auch nicht mehr. Aber da müssen wir ein bisschen abwarten, ob sich da auch noch was tut. Vom Geschäftsmodell her finde ich es fantastisch. Linde hätte ich gerne noch lieber, aber Linde kostet halt auf den 30-fachen Gewinn. Ist also nochmal deutlich teurer.
Okay, also 19er KGV kann ich vor dem Hintergrund in irgendeiner Form nachvollziehen. Wird wahrscheinlich trotzdem einen Tick nochmal niedriger rangehen. Aber das Schöne ist, muss ich ja an der Stelle gar nicht, weil in dieser Situation bin ich jetzt einfach in der Situation, die Gesellschaft ist mir dann vor dem Hintergrund eines Einstiegs und auch eines Ausbaus ein Tick zu teuer. Und von daher bleibe ich doch einfach auf meinem Bestand von 100 Aktien stehen. Damit kann ich ja dann auch zufrieden sein. Und wenn die Aktie dann doch mal wieder nachgibt und vielleicht mal in Richtung eines 16er oder 15er KGVs fallen sollte, dann kann man es ja auch so machen, dass man sich dann nochmal zusammenschließt oder du ein Zeichen gibst, genauso wie ich mir natürlich bei Makita dann irgendwie ein Zeichen von dir wünsche, wenn du sagst, jetzt ist der Moment gekommen, wo du deine Position aufbaust. Wenn du jetzt auf Basis der zwei Sendungen, die wir jetzt aufgenommen haben, eine Aktie auswählen müsstest aus dem Japan-Umfeld. Also Sixt läuft außer Konkurrenz. Ich glaube, da ist deine Meinung auch sehr deutlich rübergekommen. Aber aus dem Japan-Umfeld, wo du sagen würdest, also wenn du dich für eine Aktie entscheiden müsstest, weil du sie vor dem Hintergrund ihrer Bewertung für die attraktivsten bepreiste Aktie hältst, welche wäre das?
Die günstigste Aktie ist Kubota. Nicht nur vom KGV, sondern da kann jetzt auch Momentum reinkommen. Und wenn du schaust, was für ein wahnsinniges Mond-Multiple oder KGV der Konkurrent dir hat, die ist also wirklich richtig günstig. Die haben jetzt auch fantastische Q1-Zahlen vorgelegt. Da bin ich, wie gesagt, ja auch schon investiert. Die qualitativste Aktie, wenn ich jetzt 20 Jahre nicht mehr verkaufen darf, bevor wir die hoffentlich nicht erst dann nächste Sendung aufnehmen zusammen, Tobias, das wäre Nippon Sanso, weil das ist für mich ein Buy-and-Hold-Titel, der einfach eine wahnsinnige Unternehmensqualität mitbringt. Und für Daikin gilt das ebenso. Ja, und bei Shimano und Makita, da bin ich der Meinung, das sind zwar beides fantastische Bilanzen, noch tolle und hochprofitable Firmen, aber wenn halt die Wachstumsraten gering ausfallen, muss man aufpassen, dass man im Kauf kein zu hohes KGV bezahlt, dass man insgesamt auf eine schöne Gesamtrendite trotzdem kommt. Und deswegen, da bin ich bei Shimano zwar schon investiert und bei der anderen, bei Makita noch nicht. Und die habe ich jetzt auf der Watchlist. Und das ist halt auch das Interessante oder das Fazit, dass japanische Titel manchmal ohne fundamentale Gründe oder Neuigkeiten einfach mal 20-30% runterrauschen. Und deswegen habe ich die halt dann immer auf meine Watchlist, schaue von Zeit zu Zeit darauf und immer wieder ergibt sich dann eben auch eine Gelegenheit.
Und an dieser Stelle sage ich dir danke, dass du auf Betriebstemperatur angekommen diese zweite Sendung dann auch noch durchgezogen hast. Jetzt Feierabend, Jonathan. Jetzt geht's aufs Rad und dann irgendwann auch noch unter das Großartigste, was man nach einem Arbeits- und manchmal auch etwas schweißtreibenden Tag so machen kann, nämlich nachher noch schön unter eine kühle Dusche. Ich sage herzlichen Dank an deine Adresse. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Einsichten, die du hier vorgenommen hast und die du ansonsten auch vornimmst. Abilitato.de kann man an der Stelle einfach nur als regelmäßige Anlaufstation ganz locker empfehlen und euch ans Herz legen, da regelmäßig vorbeizuschauen und zu gucken, an welchen Stellen Jonathan etwas ausgebuddelt hat, was vielleicht für euch interessant ist oder, das kommt ja auch vor, dann eben noch nicht interessant ist. Vielen Dank an dich, vielen Dank auch an euch und es bleibt dabei, im heißen Sommer wie im kalten Winter. Bleibt gesund, investiert und weiter mit dabei. Tschüss aus Trikase.